Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend im Namen der Evangelischen Allianz. Der erste Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Steffen Beck, und auch Hausherr dieser Gemeinde, lässt herzliche Grüße ausrichten. Er ist leider verhindert durch einen Termin außerhalb und kann deswegen nicht da sein. Wir haben als Gast und Redner unter uns heute Abend Johannes Gerloff. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Er wird zu uns sprechen zu dem, ja, ein langer Titel: Israel, der Nahe Osten und seine Friedensaktivisten. Israel im Spannungsfeld zwischen Iran, Türkei und der arabischen Welt. Und ich freue mich auf den Abend und bin gespannt, was hier zusammenkommt. Wir werden auch Zeit haben, hinterher miteinander zu reden. Und ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind. Und jetzt möchte ich Sie bitten, das Wort zu ergreifen.
Kann man das Licht vielleicht so machen, dass ich etwas sehe? Ich sehe hier nur die Scheinwerfer, ich bin geblendet. Das fände ich schöner. Ich meine, es sieht so bestimmt professioneller aus, aber ich stelle mir den Abend folgendermaßen vor, dass ich Ihnen zum Thema jetzt kein umfassendes Referat liefern kann. Das Thema ist sehr, sehr breit, hat sehr viele Aspekte und Sie werden das merken. In einem zweiten Teil würde ich mich sehr freuen, dann sehe ich aber hier nichts mehr. Irgendein Licht brauche ich von hier oben. Die experimentieren mit dem Licht. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir im zweiten Teil dann miteinander ins Gespräch kommen. Und Sie werden wahrscheinlich zu Fragen zum Thema konkret noch haben. Und da sind Sie herzlich eingeladen. Es werden Sie geblendet. Sehen Sie, so geht es mir die ganze Zeit. Aber Sie dürfen dann auch Fragen, die Sie jetzt heute Abend mitgebracht haben, wo Sie sagen, da sollten wir nochmal nachhaken, das würde uns interessieren. Ich denke, wir sind hier so unter uns, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen können. Es wird dann nachher auch ein Mikrofon geben, das rumgereicht wird. Und zum Ende des Abends möchte ich Sie dann noch mit hineinnehmen, möchte ich Ihnen noch ein Bibelwort und ein Bild mit auf den Weg geben. Das Thema, dass wir uns, als wir abgesprochen haben, die Israel-Initiative Karlsruhe und der Christliche Medienverbund KEP, haben wir abgesprochen, dass wir diesen Abend machen. Da war das ganz aktuell mit dieser Friedensflotte. Und ich dachte, ich nehme Sie einfach mit hinein, wie das war. Als ich dort am 31. Mai war, das hat bei mir sehr früh das Telefon geklingelt. Das heißt, ich habe eine SMS bekommen, dass die Israelis diese 6 Schiffe, die da, es waren ursprünglich 9, die die Türkei verlassen sollten, angekommen sind dann 6. Da gibt es auch allerhand Gerüchte, was da war, warum es die ganzen technischen Schwierigkeiten gab, dass die Israelis diese Flotte gekapert haben. Und über die Reaktion, die hier in Deutschland daraufhin war, da können Sie mir eigentlich besser erzählen, wie das war hier, als ich Ihnen das erzählen kann. Ich möchte Ihnen aber aus meiner Perspektive von Israel her, aus dem Nahen Osten her, sagen, was mich damals, also Ende Mai, Anfang Juni, sehr, sehr betroffen hat, wenn ich gar schockiert hat. Und zwar im Blick auf Deutschland. Wir haben uns sehr bemüht, oder in so einem Fall geht es so, dass wir als Journalisten, da ist was passiert, man hat bestimmte Meldungen, man hat bestimmte Fernsehaufnahmen, man bekommt dann Pressemeldungen vom Sprecher der israelischen Armee, von natürlich den Friedensorganisationen. Man guckt, dass man auch andere Informationen bekommt. Das ist nicht so, dass wir auf einmal ein klares Bild haben, sondern so ein Bild entwickelt sich langsam. Und ich muss ganz, ganz nüchtern sagen, wir haben bis heute noch nicht alle Einzelheiten vor uns liegen. Sie wissen das, dass es in Israel mehrere Untersuchungskommissionen gibt, die sich damit befassen, innerhalb der Armee, von der Regierung her, und es wird ja auch immer noch gefordert, dass von der internationalen Gemeinschaft her Untersuchungen angestellt werden. Dem widersetzt sich Israel bislang vor allem, aber es gibt praktisch Untersuchungskommissionen und jedes Mal kommen da neue Puzzleteilchen, neue Einzelheiten dazu. Und für mich ist es jetzt überhaupt nicht die Frage, ob ich hier irgendjemanden verteidigen möchte. Ich möchte zunächst einmal nur wissen, was ist da passiert. Und das ist gar nicht so einfach, das zu verstehen. Aber was mich schockiert hat, am letzten Maitag dieses Jahres und dann Anfang Juni, während wir in Israel noch versucht haben, zusammenzubekommen, was ist da eigentlich passiert, da wusste man in Deutschland sofort, wo richtig, wo falsch ist, wo schwarz ist, wo weiß ist, wer verantwortlich ist für das Ganze. Und kriegen Sie mal den Bundestag zusammen, um eine einheitliche Abstimmung zusammenzubekommen. Und hier, wo es darum ging, Israel zu verurteilen, war das ganz klar. Und sehen Sie, es sind viele Dinge gar nicht so klar. Ich weiß, dass einer der ganz großen Vorwürfe war, dass Israel im internationalen Gewässer Schiffe gezwungen hat anzuhalten, Schiffe in seine Gewalt bekommen hat. Sagen Sie mir doch mal, zu welchem Zweck unsere deutsche Bundesmarine vor der Küste des Libanon kreuzt. Und was die dort soll, im Ernstfall, wenn sie was findet. Ich meine, die freuen sich wahrscheinlich darüber, dass sie dort nie was finden werden. Und deshalb werden da auch kräftig Steuergelder verfahren. Ja? Aber wenn das ernst gemeint ist, dieser Einsatz der Bundesmarine vor der Küste des Libanon, wenn da Waffenschmuggel verhindert werden soll in den Libanon, was würde die Bundesmarine anderes tun, als Schiffe, die von irgendwo unter irgendeiner Flagge kommen, aufzubringen, letztlich zu zwingen, offenzulegen, was ist drauf? Was tut unsere Bundesmarine, ich bleibe jetzt mal ganz im deutschen Bereich, anderes vor dem Horn von Afrika? Natürlich sagen wir, das ist ja klar, das sind Piraten, aber das ist eine Definitionsfrage. Und auch diese Piraten segeln manchmal unter ganz offiziellen Flaggen. Also so klar ist das nicht, dass Israel dort, indem es im internationalen Gewässer Schiffe in seine Gewalt gebracht hat, Unrecht getan hat. Ist übrigens auch nicht neu, Israel hat es schon öfters gemacht. Und je nachdem, was da rausgekommen ist, ist es unterschiedlich gelaufen. Von daher, aber ich komme jetzt schon in Einzelheiten, die ich Ihnen gleich noch ein paar mehr Einzelheiten bringen werde. Aber mir geht es zunächst mal um den Mechanismus, der hier abgelaufen ist, hier in Deutschland. Und es war Ende Mai, Anfang Juni ganz, ganz offensichtlich, was aber an vielen anderen Stellen etwas diffiziler läuft. Etwas weniger offensichtlich. Aber es ist eine Sache, die mir Besorgnis bereitet. Denn sehen Sie, warum müssen wir Deutschen immer pro und contra sein? Wenn sich da Türken und Israelis prügeln, warum können wir als Badener oder Schwaben oder Württemberger oder Baden-Württemberger oder Deutsche uns nicht in unserem Kinogestühl zurücklehnen und sagen, das ist doch eigentlich ganz nett, wenn die sich prügeln, das ist ganz interessant, jetzt lass es sich mal prügeln, mal sehen, was rauskommt. Ich meine, das eine ist ein NATO-Mitglied, dem anderen sind wir anderweitig verpflichtet, sollen sie doch mal. Ja? Und dann sehen wir hinterher, was, also manchmal ganz lustig zu sehen, wer gewinnt. Ja? Warum haben wir da als Deutsche nicht eine viel distanziertere, viel objektivere Einstellung? Warum warten wir nicht, wenn sich da Moslems und Juden prügeln, bis sich die Wogen geglättet haben, bis sich der Staub gelegt hat, und dann sagen wir, wenn wir dann alles wissen, dann bilden wir uns ein Urteil. Warum müssen wir gleich Partei ergreifen? Warum müssen wir, wenn da, ich sag's mal in einem Bild, ein Propagandapferd vorbeigaloppiert, warum müssen wir uns dem gleich ins Kreuz werfen und mitreiten? Und das ist für mich jetzt überhaupt nicht die Frage, wer Recht oder Unrecht hat. Das ist für mich gar nicht die Frage, dass ich hier Israel verteidige. Ich weiß, dass es, also spätestens seit dem Juni diesen Jahres weiß ich, dass es in Deutschland ein neues Schimpfwort gibt und das heißt pro-israelisch. Ja, und für mich ist das gar nicht die Frage im Moment. Sondern für mich geht es rein um die Sache. Übrigens ist das auch eine Kritik in Richtung Israel-Freunde oder pro-israelische Leute. Auch da wussten wir ganz schnell, was passiert war, und dass natürlich die glorreiche israelische Armee, mir sagt ein deutscher Sicherheitsexperte, als ich Anfang Juli den Fehler gemacht hat, ich hatte auch nicht alles auf dem Tisch, aber ich habe gesagt, mein Gefühl sagt mir von dem, was ich gesehen habe, dass die Israelis furchtbare Fehler gemacht haben. Und dann sagt mir dieser deutsche Sicherheitsexperte, wenn der Mossad Fehler macht, dann ist der Mossad nicht mehr der Mossad, also der israelische Auslandsgeheimdienst, und dann ist Israel nicht mehr Israel. Wir wissen mittlerweile, dass Israel furchtbare Fehler gemacht hat. Das ist gar nicht die Frage. Aber haben Sie es verstanden, was mich beunruhigt? Ist diese Sache hier in Deutschland, warum müssen wir sofort bevor wir die Fakten kennen, warum müssen wir sofort eine Stellung beziehen und eine Seite einnehmen und mitkämpfen? Ich habe an diesem 31. Mai morgens die Nachricht bekommen, habe mich dann mit einem Kollegen kurz geschaltet und wir haben gesagt, okay, wir bearbeiten dieses Projekt gemeinsam. Wir haben sofort auch gemerkt anhand der Medienreaktion, dass wir hier gut informiert sein müssen, dass das Weltöffentlichkeitsaufmerksamkeit hat. Das ist ja nicht bei jedem Thema so. Und da er sehr viel schneller ist als ich und manchmal auch schlampiger, aber auf jeden Fall schneller, und in dem Fall kommt es aufs Schnelle an, haben wir gesagt, er rennt den Breaking News nach. Ich rufe alle halbe Stunde, alle Stunde bei ihm an, wo stehen wir? Wenn mir was über die Finger läuft, melde ich ihm das natürlich. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was mache ich jetzt? Und ich war an diesem Morgen im Außenministerium in Jerusalem und bin da durch eine, das war eine flapsige Seitenbemerkung von einem Mitarbeiter im Außenministerium, bin ich auf die eigentlich jetzt im Rückblick ganz logische Idee gekommen, einmal zu fragen, wer hat eigentlich diese Flottille, diese Friedensflottille, organisiert? Und ich hatte nur das Internet an der Hand und habe dann mal nachgeguckt, wer ist diese IHH, diese türkische internationale humanitäre Hilfsorganisation oder Hilfswerk, firmiert da unterschiedlich, aber wer ist das überhaupt? Und ich bin innerhalb von 2-3 Stunden rein anhand vom Internet darauf gestoßen, dass das eine Organisation ist, die nicht nur hervorragende Beziehungen zur Hamas im Gazastreifen hat, sondern auch sehr gute Beziehungen zur Muslimbruderschaft. Das ist übrigens die Organisation, die ursprünglich aus Ägypten kommt, deren palästinensischer Zweig die Hamas ist. Die IHH hat sehr gute Beziehungen zu Rebellen in Tschetschenien. Und es war dann 2 Tage später oder 1 Tag später in der Welt, glaube ich, dass die Welt festgestellt hat, vor ein paar Jahren sind 2 IHH-Mitarbeiter als Taliban-Kämpfer in Afghanistan gefallen. Ich habe dann im Internet 2 wissenschaftliche Papiere ausgegraben. Das eine war von einem israelischen Antiterrorinstitut oder Terrorforschungsinstitut, das andere von einem dänischen Institut. Also die hatten nichts miteinander zu tun. Und beide wissenschaftliche Papiere sind zu der begründeten Vermutung gekommen, dass die IHH direkte Verbindungen zu Al-Qaida hat. Und verstehen Sie jetzt, wo dann mein Schock war? In dieser Stellungnahme in Deutschland, wie hier die öffentliche Meinung gelaufen ist. Für mich ist die Frage, wenn Israel alle Fehler der Welt macht, heißt es dann automatisch, dass wir im Kielwasser der Al-Qaida mitsegeln müssen? Muss das sein? Oder kann ich dann wenigstens zurücktreten und sagen, da bin ich doch dann zunächst mal nicht so betroffen, dass ich Stellung beziehen muss und für den einen und gegen den anderen sein muss? Und noch einmal, das ging so weit, wir hatten einen einstimmigen Beschluss im Bundestag. Ich hatte ein paar Tage, nachdem dieser Vorfall war, ein Treffen in Jerusalem mit einem bekannten deutschen Politiker. Sie werden gleich verstehen, dass ich den Namen jetzt nicht nenne. Es war ein Unter-Vier-Augen-Gespräch und wir saßen in einem Hotel in Jerusalem zusammen. Und haben uns danach am Abendessen getroffen. Er hat gesagt, ich habe eine halbe Stunde Zeit für dich. Und da setzen wir uns zusammen. Und er hat mir dann erzählt, dass er wenige Stunden zuvor, am Nachmittag des Tages, eine Begegnung mit dem palästinensischen Premierminister Salam Fayyad hatte. Und im Rahmen dieses Gesprächs, es ging um was ganz anderes, da sagt Salam Fayyad wörtlich zu ihm, im Blick auf diese Friedensflottille, da haben uns, ich zitiere jetzt Salam Fayyad aus dem Mund dieses deutschen Politikers, er sagt Salam Fayyad, da haben uns die Türken für ihre Zwecke missbraucht. Sagt der palästinensische Premierminister Salam Fayyad, da haben uns die Türken für ihre Zwecke missbraucht. Und jetzt muss ich Ihnen heute Abend, um diesen Satz zu erklären, jetzt muss ich Ihnen einen weiten Bogen in den Nahen Osten und in die arabische Welt, in die islamische Welt hinein zumuten Und wenn es hier Leute gibt, die sich sehr gut auskennen, dann gebe ich zu, ich mache das jetzt etwas hemdsärmelig, aber ich will gern verstanden werden. Ich will das in großes Bild verstehen. Was hat Salam Fayyad damit gemeint, wenn er sagt, da haben die Türken uns für ihre Zwecke missbraucht? Wenn Sie sich die arabische Welt ansehen, dann werden Sie feststellen, dass in der arabischen Welt heute ein ganz großes Machtvakuum herrscht. Wir haben traditionell zwei Machtschwerpunkte in der arabischen Welt. Das geht übrigens bis zurück in die Bibel. Der eine Machtschwerpunkt ist im Zweistromland, der andere Machtschwerpunkt ist Ägypten. Und in beiden Machtschwerpunkten, sage ich jetzt einmal traditionellen Machtschwerpunkten, gab es auch in den letzten Jahrzehnten Machthaber, die einen panarabischen, einen großarabischen Machtanspruch hatten. Wenn wir Ägypten nehmen, Ägypten hat immer den Anspruch gehabt, wir sind die größte, die bevölkerungsreichste arabische Nation. Wir haben den Anspruch, für die arabischen Völker zu sprechen. Und wenn Sie sehen, der Herr Mubarak war in den letzten Monaten des Öfteren hier in Heidelberg. Er macht einen erstaunlich fitten Eindruck, als man ihn vor kurzem mal im Fernsehen gesehen hat. Aber wir wissen, der Mann, ich meine mit über 80, da darf man auch mal an Pensionierung denken oder da geht es auch irgendwann mal, darf man irgendwann mal sterben, ja. Das ist so im Leben. Und der Herr Mubarak versucht, die Macht weiterzugeben an seinen Sohn. Das klappt aber nicht so recht. Wenn Sie mit Leuten in Ägypten sprechen, merken Sie ein ganz großes Zittern, wie geht's weiter. Wenn in Ägypten Demokratie wäre, wäre wahrscheinlich die Muslimbruderschaft eine der ganz starken Fraktionen. Wenn nicht gar, würde sie die Macht übernehmen. Wie gesagt, ja, ich sage jetzt mal die Mutterpartei der Hamas. Das ist ein ganz großes Zittern. Wie geht's da weiter? Wenn wir nach Syrien gehen, ich gehe jetzt in dieses andere Machtzentrum, ja, wenn wir nach Syrien gehen, dann werden Sie feststellen, es ist erstaunlich, dass der Bashar al-Assad, der syrische Präsident, es jetzt so lange ausgehalten hat, aber er konnte die großen Stiefel seines Vaters nie wirklich ausfüllen. Und das, was Hafez al-Assad, der alte syrische Präsident, der ebenfalls diesen Machtanspruch oder diesen Anspruch, eine führende arabische Nation zu sein, die letztlich das ganze Arabien vertritt, diesen Anspruch, den konnte Bashar al-Assad nie wirklich ausfüllen. Es ist erstaunlich, dass die Alawiten, zu denen er gehört, also das ist eine relativ kleine Gruppe in Syrien, dass die nach wie vor in der Macht sind, aber wahrscheinlich ist es auch da die alte Machtriege des Hafez al-Assad, die hinter Bashar al-Assad steht. Über den Irak brauche ich nichts sagen. Der ist weg vom Fenster, der wurde deinstalliert von den Amerikanern. Und was das Resultat ist, wir haben ein greifbares Machtvakuum in der arabischen Welt. Wenn Sie mit Leuten auf den Straßen sprechen, sei das in Ramallah, sei das in Bethlehem, sei das in Damaskus oder in Kairo, dann ist irgendwo die große Frage, wer gibt uns Orientierung? Wem können wir nachgehen? Wer spricht für uns gegenüber der westlichen Welt? Wer vertritt unsere Interessen? Man kann dieses Machtvakuum regelrecht greifen, mit Händen. Und in diese Situation hinein meldet sich jetzt jemand zu Wort, der ebenfalls einen uralten historischen Machtanspruch hat über den gesamten Nahen Osten. Und das ist Persien. Das ist der Iran. Der Kopf, den Sie da sehen, ist Mahmoud Ahmadinejad, der iranische Präsident. Der ist wie kein anderer in den vergangenen Jahren verstanden hat, der westlichen Welt die Stirn zu bieten. Und wenn Sie auch heute in die arabische Welt hineingehen, dann wird Mahmoud Ahmadinejad an einem Punkt ganz entscheidend bewundert. Und das ist, dass er es schafft, den Amerikanern, dem Westen, natürlich Israel, so die Stirn zu bieten, zu sagen, was Sache ist, ihnen das ins Gesicht hinein zu sagen, eine Atombombe zu bauen und niemand schafft es so recht, ihn in den Griff zu bekommen. Da ist sehr viel Bewunderung da. Aber es gibt ein ganz großes Problem für den Herrn Ahmadinejad. Es gibt mehrere große Probleme. Aber Sie sehen, und ich versuche das jetzt etwas schnell und plakativ zu machen, auf der einen Seite hat er seinen Machtbereich sehr, sehr ausgebaut. Wenn Sie heute in den Irak gehen, nach Basra gehen, sagt mir kürzlich jemand, wenn du in Basra eine Baugenehmigung möchtest für ein größeres Projekt, musst du nicht nach Bagdad gehen, sondern nach Teheran. Die Iraner haben das sehr, sehr besonders den schiitischen Süden sehr gut im Griff. Und über den Libanon, ich weiß nicht, was ich Ihnen da sagen kann auf die Schnelle, aber de facto hat die Hisbollah den Libanon im Griff. Als ich das letzte Mal im Libanon war, wollte ich mit der UNIFIL unterwegs sein, im Südlibanon. Ich hatte eine Genehmigung vom Presseministerium, also vom Informationsministerium in Beirut. Ich hatte eine Genehmigung von der libanesischen Armee und eine Genehmigung vom libanesischen Militärgeheimdienst. Und trotzdem sind wir an der letzten Straßensperre in Richtung Süden hängen geblieben. Es ging nichts mehr. So lang, bis mein Fahrer gesagt hat, jetzt mache ich eines, ich rufe meinen Onkel an. Und dann hat er seinen Onkel angerufen. Ich habe ihn nachher gefragt, du sag mal, wer ist dein Onkel? Und dann sagt er, ist schon okay, der sitzt in Teheran. Ist kein Witz. Und dann haben wir eine Viertelstunde später einen Telefonanruf bekommen. Wir sollen nach Nabatieh kommen. Das ist, da fährt man dann wieder den Berg hoch vom Litani aus. Und wir sollen uns in Nabatieh in der Stadtverwaltung melden. Und dann waren wir dort in der Stadtverwaltung. Da kamen zwei oder drei junge, es waren drei junge Männer. Also so Mitte 20, etwas zerrissene Jeans, T-Shirts. Die haben sich meinen Pass zeigen lassen, haben den dann kopiert und haben gesagt, jetzt kannst du fahren. Dann kamen wir zu der Straßensperre. Die libanesischen Soldaten standen stramm und haben uns durchgewinkt. Dann sagt mein Fahrer mit einem Grinsen, hier läuft nichts ohne die Hisbollah. Und ich kann Ihnen einige solcher Beispiele, vielleicht noch ein Beispiel sagen in Beirut. Am Parlament hat mich besonders interessiert, da gibt es eine Mauer, die sieht der Mauer in Bethlehem und in Jerusalem verblüffend ähnlich. Also so richtig Beton, ja, Sie würden sagen Berliner Mauer. Und das muss ich natürlich als Journalist fotografieren. Ich habe sie fotografiert. Und ich habe vorher die Soldaten gefragt, die da standen. Und die haben gesagt, mit Fadlak, fotografiere, kein Problem. Dann haben sie gesagt, aber sieh mal die jungen Leute dort. Und es waren wieder so Jungs um die 18, 19 rum. Die mögen es nicht, wenn du hier fotografierst. Und dann kamen diese Jungs auf mich zu. Das waren so 20, 25 junge Araber. Und ich habe dann zu denen einfach gesagt, hört mal zu, ich fühle mich bedroht, wenn ihr so auf mich zukommt. Und dann sagt einer von denen, ein 18-Jähriger, sagt ein paar Worte zu denen und die waren sowas von diszipliniert, die haben sich sofort alle zurückgezogen. Und dann hat er zu mir gesagt, ich möchte nur sehen, welche Bilder du gemacht hast. Dann hat er sich meine Bilder angeguckt in der Digitalkamera und hat gesagt, okay, 18-Jähriger. Dann habe ich gefragt, ja, wer seid ihr denn? Dann sagt er zu mir, wir sind hier die Security. Wir haben die Soldaten nachher gesagt, das ist die Hisbollah. Die haben das ganz fest im Griff. Und es ist eine Sache, ob die sich das jetzt staatlich leisten. Ja? Der Iran hat hier was verstanden, das haben die Iraner übrigens gelernt im iranisch-irakischen Krieg, dass es nicht alles mit Militärmacht geht, sondern dass es eine andere Möglichkeit gibt, einen Staat in den Griff zu bekommen. Beispiel Irak. Die Iraner wissen, dass die Amerikaner innerhalb von einer Woche einen Staat eben walzen können. Aber die Amerikaner können auch in 5 oder 10 Jahren einen Staat nicht so in ihre Gewalt bekommen, dass sie den beherrschen. Und das hat der Iran verstanden. Und deshalb kommt diese Art der asymmetrischen Kriegführung, die wir heute überall weltweit haben, die ist letztlich, kommt aus dieser Zeit und wurde dort erfunden. Aber Mahmoud Ahmadinejad hat ein Riesenproblem. Wir haben einige tiefe Gräben im Nahen Osten. Ein Graben ist zwischen Persern und Arabern. Und wie erkläre ich das am kürzesten? Also ich war im Januar 2009 kurz auf einer Zwischenlandung in Istanbul und hatte einen Tag frei und habe gesagt, dann will ich einmal Istanbul den alten Sultanspalast mir ansehen. Und dann stand vor dem Tor, vor dem Sultanspalast, ein kohlrabenschwarzer Mann. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht ein Inder. Und er hält mir freudestrahlend seine kleine Digitalkamera hin und sagt, bitte fotografier mich. Dann habe ich ihn gefragt, woher kommst du denn? Er sagte, ich komme aus dem Iran. Und das ist natürlich immer gleich eine tolle Sache, ja, wenn man dann mal endlich jemanden zum Angreifen hat. Und er, also zum Anfassen, ja, nicht zum Attackieren, ja. Dann guckt er mich an und sagt, ja, woher kommst du denn? Dann sage ich, ich komme aus Deutschland. Dann strahlt er mich an und streckt die Arme aus und sagt, das ist ja toll, dann sind wir ja beide Arier. mir lag da als Schwabe etwas politisch sehr Unkorrektes auf der Zunge. Ich habe es dann nicht ausgespuckt, sondern runtergeschluckt. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich so schwarz wäre wie du, würde ich das Maul halten. Aber das ist einer der Punkte, den Sie sehen müssen. Die Iraner wissen, dass das Wort Iran mit Arisch zusammenhängt. Das ist übrigens eine Sache, die finden Sie bis nach Indien hinein. Die Brahmanen, die ursprünglich aus dem Iran kommen, denken auch, dass sie weiß seien. Ja? Ich meine, die sind vielleicht heller als manche Leute im Iran, andere Leute im Iran, aber, also ich meine, aus unserer Sicht sind die alle kohlrabenschwarz. Ja? Aber die sind überzeugt, sie sind Arier und haben deshalb einen Herrschaftsanspruch. Wenn sie negativ Informationen wollen, also zum Beispiel über die Massaker, die Mohammed, der Prophet Mohammed, an Juden verübt hat, die bekommen sie nicht von den Arabern, die bekommen sie von iranischen Historikern. Die haben das aufgeschrieben, haben da die Quellen aufgearbeitet. Und ich zitiere jetzt, also nicht alles politisch Unkorrekte heute Abend, das Sie von mir hören, kommt von mir. Ich zitiere jetzt, ich sage das ausdrücklich, denn ich würde es so nicht sagen, aber ich zitiere hier einen iranischen Historiker namens Tabari, der sagt, die Iraner verstehen bis heute nicht, wie sich Allah, der einzig wahre Gott, nicht ordentlichen Menschen offenbart hat, sondern diesen Eidechsenfressern und Kamelmilchsäufern aus der Wüste. Sie haben hier ganz alte Animositäten zwischen Persern und Arabern und das geht bis in die neueste Zeit hinein. Denken Sie an 8 Jahre iranisch-irakischen Krieg. Es gab dort über 1 Million Tote. Das sind ganz, ganz tiefe Gräben. Und das ist ein Problem für den Herrn Ahmadinejad, wenn er seinen Herrschaftsanspruch gegenüber der westlichen Welt anmeldet. Eine andere Sache ist dieser Graben zwischen Schiiten und Sunniten. Ich gehe da jetzt nicht tiefer rein, aber ich weiß aus erster Hand, dass sich Schiiten und Sunniten gegenseitig regelmäßig in ihren Freitagsgebeten verfluchen. Mir sagt ein Sunnit, also ein, der in dem Fall von der Hamas ist, sagt mir ins Gesicht, ihr Christen und selbst die Juden sind nicht so schlimm wie die Schiiten. Das schlimmste Schimpfwort heute im Gazastreifen ist du Schiit. Das ist ein ganz, ganz tiefer Graben. Und jetzt kommt Mahmoud Ahmadinejad und meldet hier einen Machtanspruch an über den gesamten Nahen Osten. Er hat aber ein Problem, er ist Schiit. Ich möchte hier am Rande sagen, ich habe gerade vorgestern mit jemandem aus dem Libanon gesprochen, der dort sehr viel Einblick hat. Es bewegt sich gerade im Libanon ganz, ganz viel. Auf der einen Seite ist es so, dass die Schiiten sehr missionarisch sind und dass es viele, gerade unter den Palästinensern, die nach einer Identität suchen und fragen, wohin gehören sie, gibt es sehr viele Bekehrungen von Sunniten zum Schiismus, zur Schia. Auf der anderen Seite, sagt mir derselbe Mann, sind wir im Südlibanon unterwegs, gehen von Haus zu Haus, verteilen christliche Schriften. Die Hisbollah weiß, was wir tun, aber sie macht nichts. Die lässt uns das machen. Und das Interessante ist, es besteht, ich sage Ihnen das jetzt fürs Gebet, ich weiß, dass hier einige Beter sind, der sagt mir an diesem Punkt, es besteht unter den Schiiten eine Offenheit. Es ist nicht, dass wir hinkommen und Jesus predigen, das ist, die kommen zu uns und fragen über Jesus. Er sagt mir das, wir machen das mit Sichtweite auf Israel. Das passiert dort. Ja, also das ist da tut sich geistlich ganz viel und das hängt mit diesen tiefen Gräben zusammen, die hier innerhalb der arabisch-islamischen Gesellschaft sind. Übrigens, die Schiiten waren über Jahrhunderte die Unterdrückten, ich sage jetzt mal das einfache Volk und im Libanon ist eines der großen Probleme, wo sich auch manches rächt. Der Libanon wurde von den Kolonialmächten zum christlichen Land erklärt und man hat den Christen eine Dominanz gegeben in der Regierung. Man hat die Schiiten, die einfache Landbevölkerung, vor allem auch im Südlibanon und in der Bekaa-Ebene, schlicht und einfach ignoriert. Und deren politischen Anspruch und deren politische Rechte auch, ja, in einem demokratischen Staat einfach ignoriert. Es wurde da Quoten festgelegt und das ist etwas, was sich heute rächt. Also wir haben diese tiefen Gräben, diesen Machtanspruch, dieses Machtvakuum in der arabischen Welt und jetzt kommt ein weiterer Staat dazu, der ebenfalls einen alten historischen Anspruch hat. Nicht ganz so alt wie der wie Persien oder wie das Zweistromland oder wieder wie Ägypten, und das ist die Türkei. Da besinnt man sich plötzlich, wir haben doch 400 Jahre lang den gesamten Nahen Osten beherrscht. Übrigens, wenn Sie genau hinhören, dann geht es dem Herrn Erdogan um die Wiederaufrichtung dieses alten Osmanischen Reiches. Es gibt da Zitate, die selbst in deutschen Zeitungen, wenn man das einmal begriffen hat, die da hochkommen. Was jetzt ein Faktor noch ist, der quer durch die gesamte politische Landschaft und gesellschaftliche Landschaft des Nahen Ostens geht, den wir noch verstehen müssen, das ist eine riesige Enttäuschung gegenüber dem Westen. Wenn jemand aus dem Westen kommt, und Sie können in die arabische Welt gehen, Sie können nach Persien gehen, Sie können in die Türkei gehen. Wenn wir aus dem Westen kommen und sagen, es geht uns um Werte oder es geht uns um Demokratie, da lachen uns die Leute ins Gesicht, wenn sie ehrlich sind. Das glaubt uns niemand mehr. Das ist besonders ein großes Problem im Iran. Es gab dort in den 50er Jahren eine demokratisch gewählte Regierung, die sich dann aus unserer Sicht leider in Richtung Sowjetunion bewegt hat, die riesige Ölreserven hatte. Und deshalb haben die Amerikaner und die Briten damals beschlossen, dass diese Regierung keine Zukunft hat, und haben mit Gewalt den Schah installiert. Ja? Und das ist eine Sache, da sagen einem Iraner bis heute, im Prinzip ist das, was wir heute sehen, bis hin zur Herrschaft der Mullahs, ein Produkt des Kolonialismus, wo es hin und her ging. Oder wenn ich in die palästinensische Welt hineingehe und dort über Demokratie rede, da lachen mich die Leute an und sagen, Demokratie, ja, aber nur solange wir nach eurer Pfeife tanzen. Und in dem Augenblick, wenn wir wählen, wie es euch nicht gefällt, wie zum Beispiel im Januar 2006, das war ein vielleicht außerhalb Israels die einzige demokratische Wahl in den letzten Jahrzehnten im Nahen Osten. Die war so gut beaufsichtigt, so gut kontrolliert, da gab es zum Teil in den Wahllokalen, ich war dabei, mehr Wahlbeobachter als Wähler. Die Wahlbeobachter hatten Langeweile, haben sich gegenseitig fotografiert, und ich habe sie fotografiert, wie sie sich gegenseitig fotografieren. Ja, das war etwas die Atmosphäre. Niemand kam hinterher und hat diese Wahl in Frage gestellt, die Legitimität der Wahl. Das heißt, dass da irgendwie gemauschelt wurde oder bestochen wurde. Niemand, das war so gut kontrolliert. Es gab eine Wahlbeteiligung von über 70%, was für eine Demokratie traumhaft ist, schon fast kommunistisch klingt, ja, verordnet klingt. Und in dieser Wahlbeteiligung von über 70% hat eine Partei fast 70% der Stimmen bekommen. Auch das ist traumhaft. Die wären nicht auf Koalitionen angewiesen gewesen. Und trotzdem anerkennen wir diese Wahl nicht, weil die Hamas gewonnen hat, sondern installieren dort de facto eine Diktatur. Und das, was wir heute in der Westbank haben, in Judäa und Samaria, ist eine Diktatur, die nur dort existenzfähig ist, weil sie vom Westen finanziert wird und mit israelischer Militärmacht durchgedrückt wird. Da sollten wir uns überhaupt keine Illusionen machen. Und deshalb, wenn jemand kommt aus unserer Sicht und sagt, es geht um Werte, es geht um Demokratie, dann lachen uns die Leute an, wenn sie ehrlich sind. Es gibt natürlich andere Sachen, also was im Fernsehen gesagt wird, dass eine andere Richtung läuft. Ja? Wenn eine Fernsehkamera da ist, dann ist man nicht unhöflich oder so, in der Regel. Auch in der Türkei ist eine Riesenenttäuschung da, weil die Türkei alles auf eine Karte gesetzt hat, in Richtung Europa. Und wenn Sie in der Türkei unterwegs sind und mit Leuten sprechen, das ist manchmal regelrecht furchterregend, wie pro-deutsch die sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal dort war und das miterlebt hat. Die Türken sind, also die reden Deutsch, und da findet man überall im hinterletzten Dorf jemanden, der schon mal in Deutschland war. Und die sind wahnsinnig begeistert vom deutschen Fußball, von der deutschen Ordentlichkeit, vom deutschen Autos und so weiter. Und wenn man das so miterlebt und sich das mal einfach rein menschlich anguckt und dann als Deutscher fragt, wo ist da die Gegenliebe? Wo sind die Deutschen, die so furchtbar die Türkisch sprechen und dann so furchtbar begeistert sind von der türkischen Ordentlichkeit und dem türkischen Fußball und von den türkischen Autos? Oder wenigstens vom türkischen Kaffee. Das finden sie nicht. Und jetzt kommt natürlich die ganze EU-Frage rein. Und ich gebe hier kein politisches Statement. Ich will Ihnen versuchen zu erklären, wie diese Leute dort vor Ort denken. Die Türkei hat alles auf eine Karte gesetzt, weil die Türken Riesenprobleme haben, historisch, mentalitätsmäßig, da kommt auch das Rassische rein und das Religiöse, alles mit zusammen. Die haben riesige Probleme mit dem Iran und die haben riesige Probleme mit der arabischen Welt. Also wo ist die Zukunft? Europa. Und jetzt sehen Sie das einmal aus der Sicht und jetzt geht der eiserne Vorhang runter und die Europäer sagen sehr klar, wir wollen euch nicht, ihr seid nicht Europa. Ein Riesenproblem. Und in diese Situation hinein kommt jetzt, es kommt noch eine andere Sache, wir haben auch dort de facto eine Diktatur installiert, die Türkei ist seit Jahrzehnten und es wurde mehrfach durch Putsche durchgesetzt, eine Militärdiktatur, das Volk denkt anders. Und da hat sich innertürkisch etwas getan, dass der Herr Erdogan, das ist nicht nur der Herr Erdogan, das ist auch der Herr Gül und andere, die hier einen sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung haben, sich praktisch immer weiter hoch geschaukelt haben. Gucken Sie sich mal eine Biografie vom Herrn Erdogan an, der hatte eigentlich mal Politikverbot. Er hat es sehr, sehr schlau gemacht. Und im letzten Jahr ist es so weit gekommen, dass er einen seiner Leute als Geheimdienstchef für den inneren Geheimdienst in der Türkei reingesetzt hat. Die Frage ist, ob heute die Armee überhaupt noch in der Lage wäre, hier einen Putsch zu machen, wenn sie das wollte. Die Frage ist, wohin geht die Türkei? Und jetzt ist die Mauer in Richtung Europa runtergegangen. Da ist klar, das wird irgendwo nichts. Jetzt ist die Frage der Türken, wohin orientieren wir uns? Und da bietet sich natürlich das Nachbarland Iran an. Wobei da die große Frage ist, haben die Iraner Recht mit ihrem Machtanspruch und sie sind Schiiten. In der Türkei gibt es sehr viele Alawiten, Alevis, die eine Abspaltung von den Schiiten sind, die stehen irgendwo dazwischen drin, die sagen, na, vielleicht haben wir Vermittlungsmöglichkeiten. Aber es kommt eben dieser alte Anspruch da und der Herr Erdogan sagt hier ganz klar, ich bin Sunnit. Da habe ich den Arabern was zu bieten. Jetzt hat er ein großes Problem noch. Sie merken, ich habe hier dauernd Probleme und Hürden, die zu überwinden sind. Aber eine Hürde ist, dass die Türkei jahrzehntelang der engste militärische Verbündete Israels war. Das war die strategische Klammer auch für die Araber, Türkei und Israel. Ganz enge Kooperation. Und jetzt muss der Herr Erdogan der arabischen Welt beweisen, ich bin es wert, dass ihr mir folgt. Und da braucht er irgendwo einen Anlass. Und die Sache mit der Friedensflottille, die Sache mit Gaza, war da der willkommene Anlass. Den Palästinensern, der arabischen Welt. Und ich meine, das hat ja sogar in Deutschland funktioniert. Ja? Zu zeigen, in welche Richtung das geht. Und man wird bejubelt. Sehen Sie, dass es bei dieser ganzen Frage mit dieser Friedensflottille um eine reine Propagandasache ging. Dazu brauche ich nicht den Herrn Fayyad. Dazu war ich zu oft im Gazastreifen. Und es stimmt, dass im Gazastreifen Not ist. Es stimmt, dass im Gazastreifen, also darüber gehe ich überhaupt nicht weg, die Sachen, die Sie de facto hören aus dem Gazastreifen, was Sie an Bildern sehen, ist zunächst einmal richtig, aber es ist nicht das gesamte Bild. Ich möchte, damit wir jetzt auch noch miteinander ins Gespräch kommen und es nicht zu spät wird, Ihnen das einfach nur ein paar Sachen an den Kopf werfen. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht in den vergangenen 3 Jahren, dass ich nicht nur im Gazastreifen war, sondern auch in Kairo. Ich habe die Slums von Kairo gesehen, oder Entschuldigung, die Müllstädte von Kairo. Ich weiß, dass ökologisch denkende Leute sagen, das, was dort in Kairo betrieben wird, ist ein Vorbild weltweit, weil es nirgends so gute Müllverwertung gibt, so effektiv. Da kommen früh morgens die Lastwagen nach Mukattam rein und leeren dort ihre Müllladungen einfach in die Mitte der Straße. Wer dort wohnt in Mukattam, die Sabalin, die Müllleute, das sind weitgehend Christen. Und deshalb dürfen die Schweine halten. Und die wühlen sich jetzt durch den Müll, die sortieren zunächst einmal Glas und Papier heraus und alles, was organisch ist, wird nach hinten geworfen den Schweinen zu. Wie das riecht, gehen sie hin. Ich meine, sie dürfen als Reisegruppe dort nicht hin. Ist alles etwas problematisch, weil das natürlich kein so gutes Bild ist für die ägyptische Regierung. Aber am Abend, wenn sie hinkommen, dann sitzen da die Männer Wasserpfeife rauchend zwischen Bergen von sauber gebündeltem Papier und sauber gebündeltem oder in Säcke gefasstem Glas. Die haben den ganzen Müll der Großstadt Kairo sortiert. Ein ganz effektives System. Aber wissen Sie, zu was für einem Preis? Da laufen die Ratten frei rum. Ich will Ihnen das nicht sagen, wie es dort riecht. Ich habe Bilder gemacht. Es gibt die Bilder. Ja. Wenn, ich habe kein palästinensisches Flüchtlingslager gesehen, außer vielleicht Sabra. Aber in denen, die ich sehr gut kenne, in Israel und in der palästinensischen Autonomie, gibt es kein palästinensisches Flüchtlingslager, das vergleichbar wäre mit Mukatta. Und wenn Sie, ich war dann im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren zweimal noch in Indien und war dort in Slums. Und das ist noch unvergleichlich schlimmer als das, was Sie in Ägypten sehen. Mir sagt ein guter Freund, der viel in der arabischen Welt unterwegs ist, gerade auch im Blick auf diese Hilfsflottille, hat er gesagt, sag mal Johannes, begreift ihr nicht, wisst ihr nicht, dass es in Ägypten, in Kairo Leute gibt, die sehnen sich danach, in Gaza leben zu dürfen, weil dort der Lebensstandard so hoch ist. Das ist kein Witz. Jetzt sage ich nicht, dass Gaza im Vergleich zu Karlsruhe ein toller Lebensstandard wäre. Aber wir müssen dann fragen, woran das liegt. Und ich sage Ihnen, ein entscheidender Grund ist, dass die Palästinenser dort nicht wissen, was eine Kehrwoche ist. Ich weiß nicht, ob Sie das hier in Baden wissen. Sie können nach Württemberg gehen und das lernen. Ja, das ist eine Manie. Aber das ist ein Grund, warum es dort aussieht, wie es so aussieht. Es gibt in Gaza auch sehr viele Zerstörungen. Das ist keine Frage. Aber der Punkt ist, es waren nicht alles 2008, 2009 die Israelis. Ich kann Ihnen bei manchen Zerstörungen, wenn man über Jahre hinweg dort war, die Geschichten sagen, wie das dazu gekommen ist. Ich sage nicht, dass das schön ist. Sie werden schockiert sein, wenn Sie das sehen. Und das ist das Problem. Sie können dort Politiker hinnehmen von hier, die gucken sich das an, finden das furchtbar. Aber man muss hier fragen, wie sieht die Anatomie aus? Wie kam es dazu? Was ist der Grund dafür? Und Tatsache ist, ich war im März 2009, sobald uns die Israelis reingelassen haben, war ich in Gaza. Und ich habe es fotografiert, dass das Benzin und das Diesel in Gaza halb so teuer war wie in Israel. Ich meine, ich bin Schwabe, ich bin sparsam. Ich habe beim Rausgehen den israelischen Soldaten gesagt, das nächste Mal will ich mir Auto reinfahren und wenigstens einmal voll tanken. Ich meine, man muss sich das überlegen. 4 Kilometer weg, 3 Kilometer von der nächsten israelischen Tankstelle und der halbe Preis. Man kommt nicht durch, deshalb wahrscheinlich. Ja. Ich war in Rafah, wo die Tunnels sind, also es gibt dort keine Tunnels, es ist so, die Palästinenser graben Brunnen, aber dann ziehen die aus diesen Brunnen alles, was das Herz begehrt. Vom Motorroller bis zur Viagra. Alles, was ein ordentlicher Mann braucht, ja. Die haben dort eine Giraffe für den Zoo in Khan Yunis aus dem Brunnen gezogen, ja. Zum Ramadan werden dort ganze Viehherden durchgeschleust. Es ist unglaublich. Und der Markt in Rafah, da gibt es den Tunnelmarkt, also das sagen sie dann wieder, Tunnelmarkt, ja. Aber eigentlich sind es ja Brunnen, ja. Von daher, wie auch immer. Es ist ein blühendes Geschäft. Und dann war ich in Gaza auf dem Markt. Und da gab's, der Markt war voll von Obst und Gemüse. Ich war auf der Suche nach der humanitären Krise, März 2009. Und da frage ich dann meinen Begleiter, sag mal, Mohammed, wo kommen denn all die Sachen her? Dann sagt er, die sind von den Juden. Dann sieht er, dass mir die Kinnlade runtergeht. Und dann sagt er, und weißt du, deshalb haben sie uns ja zusammengebombt, damit sie uns jetzt aussaugen können. Das ist nicht, ich sage Ihnen hier nicht was Pro-Israelisches. Ich sage, was diese zwei Ohren dort gehört haben. Dann kam ich raus, nebenbei, sowas kauft keine deutsche Zeitung ab. Außer sie ist christlich verseucht, ja. Aber also da gibt's dann ein paar, die sowieso die einseitig üblich verdächtigen. Aber eine normale deutsche Zeitung kauft einem das so nicht ab. Da bin ich nach Bethlehem gegangen, habe dort mit einem palästinensischen Journalisten, mit einem Freund gesprochen, habe gesagt, hör mal, was mache ich damit? Und der grinst mich nur an und sagt, ja, weißt du nicht, dass das Hauptproblem in Gaza ist, dass es dort zu viel Geld gibt. Die Waffenpreise in den letzten Jahren sind rapide gesunken, weil das Angebot so hoch ist. Ich kann Ihnen da von Waffenhändlern die Preise nennen. Für eine Kalaschnikow oder für eine M16. Sie kriegen dort alles. Und das ist ein Punkt, wenn das weiß nicht nur ich, das wissen viele. Sie haben in letzter Zeit im Spiegel gesehen, was die böse Hamas, dass die dort einen Freizeitpark angezündet hat, weil sie Frauen dort erwischt hat, die dort Shisha, also Wasserpfeife, geraucht haben. Ja, und deshalb kam dann die Hamas und hat diesen Freizeitpark angezündet. Sie können im Spiegel, ich glaube sogar noch im Spiegel online, im Internet, diese Bilder sehen. Aber sehen Sie, dass die Hamas das anzünden konnte, dafür musste es das dort geben. Diesen Freizeitwasserpark. Und den gab es dort. Und jetzt noch einmal, es ist nicht deutscher Standard. Noch einmal, ich sage nicht, dass Gaza das Paradies ist. Aber wenn Sie weltweit den Vergleich sehen, wenn Sie sagen, wir Deutschen müssen unser Geld loswerden und unser Herz befriedigen, weil wir so barmherzig sind, dann gibt es weltweit so viel Not, wo man so viele Schiffe hinschicken kann, dass man sich fragt, warum jetzt ausgerechnet diese 6 Schiffe nach Gaza? Das heißt, spätestens da hätte selbst, ich meine, es gab ja Bundestagsabgeordnete auf diesen Schiffen, ja. Für mich ist nicht so sehr Frage, was das für Bundestagsabgeordnete sind, sondern für mich ist Frage, was sind das für Leute, die diese Leute wählen? Und dass dann Bundestagsabgeordnete sich nicht fragen, auf welchen Schiffen gehen wir damit. Für mich ist es vielmehr eine Frage, in was für einer Situation sind wir hier in Deutschland. Und da liegt für mich die große Herausforderung. Und jetzt noch einmal, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, Sie dürfen gern kritisch fragen. Ich werde im schlimmsten Fall sagen, das weiß ich nicht, das kommt vor. Ja. Aber ich hätte eine Bitte an Sie, dass wir uns darauf einigen, dass wir zunächst einmal die faktische Ebene sehen. Und wenn wir uns dann gesagt haben, okay, was passiert da tatsächlich? Wie ticken die Leute? Was beschäftigt die Leute? Was bewegt sie? Wie denken sie? Was haben sie? Was haben sie nicht? Wenn wir uns da geeinigt haben, dann können wir uns sagen, wo wollen wir jetzt politisch mit unserer Meinung hin? Und da dürfen wir gern unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen gern unterschiedlich interpretieren, je nachdem, aus welchen Gemeinden wir kommen oder welcher Ideologie wir uns verpflichtet fühlen. Ganz gleich. Das ist in meinen Augen erlaubt und zulässig, unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber ich habe ein Problem damit, wenn Fakten gebogen werden. Und deswegen, also, ja. Ich habe jetzt, bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, ein Angebot zu machen. Wenn Sie nach diesem Abend sagen, wir sollten miteinander in Verbindung bleiben, ich würde gerne eine Liste durchgehen lassen. Und zwar können Sie die christliche Medienzeitschrift Pro kostenlos bekommen. Da ist nicht eingeheftet, sondern beigelegt seit einiger Zeit. Der Israel-Report kommt alle 2 Monate kostenlos zu Ihnen nach Hause. Ich habe jetzt eine Bitte an Sie. Wenn Sie schon viele Israel-Sachen haben und dann nachher im Papiermüll ertrinken und das Ding sowieso nicht lesen, oder Sie das nur ärgert, bitte bestellen Sie es ab. Für Sie ist es kostenlos. Die ganze Sache wird von Spenden getragen und wir würden diese Spendengelder gern effektiv einsetzen. Ja, also bei all den Dingen, die ich Ihnen heute Abend anbiete, dort hinten gibt es übrigens noch Prospekte, die dort auf dem Tisch liegen, dürfen Sie sich kostenlos mitnehmen, da wird das Israel-Netz erklärt, auch das ist eine Möglichkeit, im Internet Informationen zu bekommen. Es gibt auch so eine kleine Visitenkarte, die dort hinten liegt. Sie können, wenn Sie mit dem Internet nicht so befreundet sind oder auch schon gar nicht abhängig sind davon, dann gibt es ja Leute, die mögen lieber das Telefon. Da können Sie täglich anrufen und Nachrichten aus Israel, dem Nahen Osten, bekommen. Das macht unsere Redaktion in Wetzlar. Da liegen auch noch Bücher dort, die sind etwas mehr persönlich. Das sind Geschichten, da hat meine Frau sehr viel geschrieben, Geschichten, die das Leben schrieb, sage ich immer. Das Buch heißt Der Alltag fängt am Sonntag an, kostet heute Abend spezieller Preis 13 Euro, weil ich keine 5-Cent-Stücke da habe. Normalerweise kostet es 12,95, ja. Aber es ist übrigens in Jerusalem gang und gäbe so, wenn Ihnen im Schuck jemand sagt, special price for a special friend, können Sie davon ausgehen, dass er mindestens 5 Cent aufgeschlagen hat, ja. Ansonsten wäre der ordentliche Preis liegt dann meistens normalerweise, da gibt's ordentliche Preise, ja. Auch das soll einfach eine Möglichkeit sein, wenn Sie sagen, wir wollen etwas wissen, wie so eine deutsch-tschechische Familie in einem jüdischen Umfeld lebt. Ist nichts Objektives, ja, sondern wir haben Ihnen da einfach erzählt etwas. Also das ist die Liste, wenn Sie die E-Mail-Adresse drauflassen, die reiße ich mir unter den Nagel, darf ich Ihnen das vielleicht geben und lassen Sie das da nach hinten gehen. Wenn Sie die E-Mail-Adresse draufschreiben, die reiße ich mir unter den Nagel und ich vermute, mancher hat eine E-Mail bekommen, jetzt auch für diesen Abend. Also ich informiere Sie da, wenn ich irgendwo zu Vorträgen bin in Ihrer Nähe.